Wer die Psalmen liebt, findet in ihnen oft Sprache für eigene Freude und Not. Doch nicht jede Formulierung, die wir dort lesen, ist automatisch ein Vorbild für geistliches Leben. Gerade die Gebete Davids in einer Zeit tiefster familiärer Krise offenbaren, wie stark menschliche Vorstellungen selbst frommes Reden prägen können. Zugleich öffnet Gott durch dieselben Psalmen den Blick auf etwas viel Größeres, auf Christus und auf sein Neues Testament, in dem unsere Gerechtigkeit, unsere Hoffnung und unser Gebetsleben grundlegend anders verankert sind. Das Gesetz hochschätzen und dennoch an ihm scheitern. David zeichnet im ersten Psalm ein leuchtendes Bild, wohl dem Menschen, dessen Lust am Gesetz des Herrn ist und der über seinem Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Das Gesetz Gottes erscheint dort wie ein klarer Wasserlauf, an dem ein Baum seine Wurzeln in die Tiefe treibt und Frucht bringt zur rechten Zeit. Doch derselbe David, der das Gesetz so rühmt, wird später an eben diesen Geboten zerbrochen. Als König lässt er Uria in den Tod schicken, nimmt dessen Frau an sich und verstrickt sich in Lüge, Missbrauch von Macht und vorsätzliche Schuld. In 1. Könige 15,5 wird diese eine Sache mit Uria, dem Hethiter, wie eine Narbe in seiner Lebensbeschreibung festgehalten, weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn, und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war alle Tage seines Lebens, außer in der Sache mit Uria, dem Hethiter. Gerade dort, wo David das Gesetz am besten kennt, zeigt sich, wie unfähig der gefallene Mensch ist, es in seiner Tiefe zu erfüllen. Der größte Lehrer des Neuen Testaments, Paulus, sagte uns, dass kein Fleisch dadurch gerechtfertigt werden kann, dass es das Gesetz einhalten will. Für den gefallenen Menschen ist es unmöglich, das Gesetz einzuhalten. Von ihm zu verlangen, das Gesetz einzuhalten, ist, als würde man einen verkrüppelten Vogel auffordern, von Los Angeles nach New York zu fliegen. In Römer 8,3 heißt es, dass das Gesetz nicht tun kann, was Gott fordert, weil es durch das Fleisch schwach ist. Das Gesetz ist seiner Natur nach gut, aber das Gesetz kann uns kein Leben geben, es kann uns nicht die eigentliche dynamische Kraft, die Lebenskraft, die organische Kraft mitteilen. Dieses Nebeneinander von hohem Ideal und tiefem Fall entlarvt nicht das Gesetz, sondern unser Herz. Paulus fasst es so, das Gesetz ist heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut, aber es ist kraftlos durch das Fleisch und kann uns kein Leben geben. 1. Mose erzählt von Anfang an von dieser Ohnmacht, noch ehe es ein Sinai und steinerne Tafeln gibt, wird sichtbar, wie tief die Sünde das Innere des Menschen durchdrungen hat, von Kain bis zu den Glaubensvätern, deren Versagen oft mitten in ihren Glaubensgeschichten steht. Das Gesetz kann Gottes Maßstab aussprechen, es kann aufdecken, wo wir stehen, aber es kann uns nicht in die Lage versetzen, diesem Maßstab zu entsprechen. In Davids Geschichte spitzt sich das zu, der Mann nach Gottes Herzen wird zum Bild dafür, wie weit selbst der Fromme fallen kann, wenn er auf eigenes religiöses Vermögen baut. Dass David scheitert, entwertet seine Liebe zum Gesetz nicht, es verhindert nur, dass wir in seinem Eifer beim Gesetz stehen bleiben. Hinter dem heiligen Maßstab Gottes steht ein noch tieferes Anliegen, er führt von der eigenen Gerechtigkeit weg zu einer Gerechtigkeit, die er selbst schenkt. Paulus sagt deutlich, dass kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt wird aus Gesetzeswerken. Stattdessen eröffnet Gott in Christus einen neuen Weg, Christus ist der, der das Gesetz nicht nur erfüllt, sondern der uns sein eigenes Leben teilt, damit sein Gehorsam in uns Gestalt gewinnt. Wo das Gesetz nur fordert, gibt Christus. Wo das Gesetz verurteilt, rechtfertigt er. Wo das Gesetz uns zeigt, wie wir sein sollten, macht er uns zu dem, wozu wir nie aus eigener Kraft werden könnten. Wer im Licht dieser Spannung auf David schaut, wird nüchtern und zugleich getröstet. Nüchtern, weil fromme Leidenschaft, Bibelkenntnis und eine ehrliche Liebe zu Gottes Geboten nicht verhindern, dass wir an ihnen zerbrechen, wenn wir innerlich doch auf uns selbst vertrauen. Getröstet, weil genau dieses Zerbrechen von Gott gebraucht wird, um unseren Blick auf Christus zu richten. Davids Fall wird dann nicht Ausgangspunkt lähmender Resignation, sondern Wendepunkt, weg von dem Versuch, mit religiöser Anstrengung zu bestehen, hin zu einem Leben, das sich Christus öffnet. In dieser Bewegung beginnt wahre Gottesfurcht zu reifen, nicht als ängstliches Bemühen, das Gesetz noch genauer einzuhalten, sondern als ruhendes Vertrauen auf den, der unsere Schwachheit kennt und seine eigene Gerechtigkeit zu unserer Kleidung macht. Weil David getan hatte, was recht war in den Augen des Herrn, und von allem, was er ihm geboten hatte, nicht abgewichen war alle Tage seines Lebens, außer in der Sache mit Uria, dem Hethiter. So ist also das Gesetz heilig, und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Die Geschichte Davids spiegelt uns zurück, wie tief der Wunsch sitzt, Gott durch ein gelungenes Leben zu beeindrucken, und wie schmerzhaft es ist, wenn wir feststellen, dass wir nicht einmal den eigenen Ansprüchen genügen. Gerade dann liegt ein stiller Trost darin, dass Gott uns nicht am Maß unseres Gesetzeserfolgs misst, sondern an Christus. Wer aufhört, die eigene Frömmigkeit zu verteidigen und sich unter Gottes Urteil stellt, erfährt, dass sein Ziel nicht unser Zusammenbruch, sondern unsere Befreiung ist, weg von der Last, selbst gerecht sein zu müssen, hin zu einem Leben, das aus der geschenkten Gerechtigkeit und der lebendigen Kraft Christi gelebt wird. Fromme Gebete mit menschlicher Schlagseite. Die Psalmen 3-7 tragen den Geschmack einer existenziellen Bedrohung. David ist auf der Flucht vor Absalom, das eigene Haus ist gegen ihn aufgestanden, die Folgen früherer Schuld holen ihn ein. In dieser Lage ruft er zu Gott. Psalm 3 beginnt, Herr. Wie zahlreich sind meine Bedränger? Viele erheben sich gegen mich. Er spricht von Nächten, in denen er sich schlafen legt und doch bewahrt bleibt, von einem Gott, der ihn hält, wenn andere ihn stürzen wollen. Äußerlich ist das ein vertrautes Bild, liturgische Sprache, Vertrauen auf Gottes Schutz, der Ruf des Bedrohten zum starken Gott. Und doch ist in diesen Zeilen spürbar, wie sehr Davids Blick um sein eigenes Recht, seine Ehre und die Niederlage seiner Gegner kreist. Die Gebete in den Psalmen 3-7 drehen sich alle um Leiden, um Gut und Böse und sogar um Rache, Selbstgerechtigkeit und das Anklagen anderer. In diesen Psalmen findet sich nichts, was auf Leben, Buße, Selbstverurteilung oder Selbstverleugnung hinweist. Ebenso gibt es nichts, was auf viel Gemeinschaft mit Gott, auf das Berühren Gottes oder das Berührtwerden von Gott und auf einen demütigen, zerschlagenen Geist hinweist. Besonders deutlich wird das in Psalm 4, wo David sagt, erkenne doch, dass der Herr den Getreuen für sich abgesondert hat, der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Er weiß sich als den von Gott Ausgesonderten, die anderen erscheinen ihm als die Bösen, als Leute der Lüge und des Unrechts. In Psalm 7 appelliert er sogar an seine eigene Lauterkeit, Gott möge ihn richten nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Unschuld, die an mir ist. Die Gebete sind durchzogen von Bitten um Gericht über die Feinde, um Durchsetzung des eigenen Rechts, um Rehabilitierung vor den Menschen. Was dagegen weitgehend fehlt, ist eine tiefe Bewegung der Umkehr, der Selbstanklage, des Zerbruchs vor Gott. Kaum ein Ton erinnert an das »Gegen dich allein habe ich gesündigt« aus Psalm 51. Das Neue Testament legt über solche Gebete ein anderes Licht. Jesus sagt in der Bergpredigt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Paulus greift diese Linie auf, wenn er schreibt, ist nun dein Feind hungrig, so speise ihn, ist er durstig, so gib ihm zu trinken. Hier tritt ein Beten und Handeln vor Augen, das nicht nach Vergeltung ruft, sondern nach der Wirklichkeit des Reiches Gottes, in dem Gnade stärker ist als gerechter Zorn. Die neutestamentlichen Gebete, etwa in Epheser 1 und 3, kreisen nicht um die Beseitigung von Gegnern, sondern darum, dass Gläubige erleuchtete Augen des Herzens bekommen, im inneren Menschen gestärkt werden und die Liebe Christi erkennen. Im Vergleich dazu wirken Davids Gebete wie ein Spiegel, der zeigt, wie tief das religiöse Empfinden doch noch von verletzter Ehre und Angst um die eigene Position gesteuert sein kann. Dennoch werden diese Psalmen nicht überflüssig. Sie halten fest, wie sich ein Mensch, der Gott liebt, in einer zerrissenen Welt tatsächlich erlebt, mitsamt blinden Flecken, mit der Neigung zur Selbstrechtfertigung, mit dem Bedürfnis, als der Gerechte gesehen zu werden. Gerade dadurch haben sie eine entlarvende Kraft, sie legen offen, wie leicht das eigene Rechtsempfinden in fromme Sprache gekleidet werden kann, während der eigene Anteil an der Tragik kaum gesehen wird. Wer sie im Licht des Evangeliums liest, wird nicht eingeladen, Davids Tonfall zu kopieren, sondern sich fragen zu lassen, worum das eigene Beten sich dreht. Dort, wo Gottes Heiliger Geist dieses Fragen weckt, wächst eine neue Freiheit, Gott nicht mehr vor allem als Verbündeten der eigenen Sache zu suchen, sondern sich ihm als dem Vater hinzugeben, dessen Herz größer ist als unser verletztes Gerechtigkeitsgefühl. Herr! Wie zahlreich sind meine Bedränger! Viele erheben sich gegen mich. Viele sagen von meiner Seele, er hat keine Hilfe bei Gott. Du aber, Herr, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit und der, der mein Haupt emporhebt. Erkenne doch, dass der Herr den Getreuen für sich abgesondert hat, der Herr hört, wenn ich zu ihm rufe. Erzittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still. Psalmen 3-7 helfen, die feinen Linien im eigenen Herzen zu erkennen. Wie schnell wird das Gebet zur Bühne, auf der die eigene Verletzung, der eigene Zorn und das Verlangen nach Recht bekommen einen geistlichen Klang erhalten? Im Licht des Evangeliums verlieren solche Gebete ihre Selbstverständlichkeit, ohne dass Gott sie verachtet. Sie werden zu einem Anfangspunkt, an dem das Herz lernt, sich nicht mehr über den Vergleich mit anderen zu definieren, sondern über Christus. Wo das geschieht, beginnt das Gespräch mit Gott, sich zu weiten, weg vom ständigen inneren Prozess, sich zu verteidigen, hin zu einer stilleren, demütigen Gemeinschaft, in der auch die Feinde und Kritiker ihren Platz vor Gott bekommen. Vom menschlichen Konzept zur Christuszentrierung. Nach den engen, von Not und Eigeninteresse durchzogenen Gebeten der Psalmen 3-7 öffnet sich mit Psalm 8 ein überraschend weiter Horizont. Plötzlich geht es nicht mehr um die Frage, wer im Recht ist, wer überlebt und wer untergeht, sondern um die Größe Gottes und um die Würde des von ihm gedachten Menschen. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, so hebt der Psalm an. Die Schöpfung wird zum Spiegel für Gottes Majestät, der Mensch erscheint als kleines, fast unbedeutendes Wesen und zugleich als von Gott gekrönter Repräsentant, dem er alles unter die Füße gelegt hat. Das Neue Testament liest diese Verse christologisch, Hebräer 2:9 sagt, dass wir Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt sehen, den, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war und nun über alles erhöht ist. Wir sehen jedoch, dass es in den Psalmen 3-7 nichts über Gottes Ökonomie, Gottes Königreich und Gottes Interesse gibt. Christus kommt überhaupt nicht vor. Es gibt keinen wirklichen Geist der Fürbitte, das heißt, keine Fürbitte im Geist für andere. Außerdem enthalten diese Psalmen nur sehr wenig Lebensversorgung für die Leser. Stattdessen ermutigen, stärken und bestätigen sie die Leser darin, Gott zu bitten, dass er sich um sie und ihre Interessen kümmert. Damit verschiebt sich der Schwerpunkt grundlegend. Was in den vorhergehenden Psalmen dominiert, ist der Blick auf die eigene Lage, Bedrängnis, Feinde, Rechtfertigung, Schutz. In Psalm 8 tritt die Person Gottes und die Vortrefflichkeit des Christus in den Mittelpunkt. Im Licht der neutestamentlichen Offenbarung wird deutlich, dass Gottes eigentliches Interesse nicht darin besteht, unsere Lebensumstände nach unserem Empfinden zu ordnen, sondern darin, dass Christus Gestalt gewinnt und als Haupt über alles anerkannt wird. Paulus formuliert es in Epheser 1:19-20 so, wenn er von der überragenden Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, spricht, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er wirksam werden ließ in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Örtern. Gottes Weg mit uns ist hineingenäht in dieses große Ziel. Ein gottesfürchtiges Leben bekommt von hier aus ein neues Gepräge. Es definiert sich nicht mehr zuerst darin, dass äußere Feinde schweigen und die eigenen Anliegen sich erfüllen, sondern darin, dass der innere Mensch in Gottes Willen hineinwächst. Paulus betet, dass Christus durch den Glauben in den Herzen Wohnung macht und dass die Gläubigen erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Wo Christus so zur Mitte wird, verändert sich auch das Beten, Klage und Bitte bleiben, aber sie stehen nicht mehr allein. Dazwischen tritt der Lobpreis, der nicht an günstige Umstände gebunden ist, und die Fürbitte, die über den eigenen Kreis hinausgreift. Die Frage, ob Gott auf meiner Seite steht, verliert an Gewicht gegenüber der Frage, ob mein Herz auf der Seite seines Reiches und seines Interesses steht. Davids Spannungen zwischen eigenem Konzept und göttlicher Christuszentrierung sind uns vertraut. Wer ehrlich hinschaut, erkennt in ihnen die eigenen Wege wieder, die Phasen, in denen das Gespräch mit Gott fast ausschließlich von eigenen Sorgen bestimmt ist, und die Augenblicke, in denen der Blick auf Christus auf einmal weit wird und das Herz still. Psalm 8 steht nicht zufällig nach den Psalmen 3-7, er ist wie ein Aufgehen des Tages nach einer dunklen Nacht, nicht weil alle Probleme gelöst wären, sondern weil ein anderer Maßstab sichtbar wird. In dieser Bewegung liegt eine stille Einladung, das eigene Beten und Leben immer wieder aus dem engen Kreis der Selbstbezogenheit herausheben zu lassen, hin zu der Weite des Lobpreises, in dem Christus der Maßstab, die Mitte und die Freude ist. Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät gelegt hast über die Himmel. Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, damit er durch Gottes Gnade für jeden den Tod schmeckte. Die Bewegung von Psalmen 3 bis 7 hin zu Psalm 8 zeigt, dass Gott unsere engen, auf das eigene bezogenen Gebete ernst nimmt, aber nicht als Endpunkt akzeptiert. Er beantwortet sie oft anders, als wir erwarten, nicht nur durch veränderte Umstände, sondern durch einen veränderten Blick. Je mehr Christus in den Vordergrund rückt, desto weniger hängt unser innerer Friede daran, dass unser Recht bestätigt wird oder unsere Pläne gelingen. Stattdessen wächst eine stille Freude daran, dass Gottes Wille geschieht und dass Christus groß wird, in der Gemeinde, in dieser Welt und auf verborgene Weise auch in unseren eigenen Bruchlinien. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.